Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Wie wär's, wenn wir jetzt anfangen?
Sie möchten also, dass ich Ihnen meine Lebensgeschichte erzähle. Ich erzähle sie Ihnen. Ich erzähle Ihnen alles.
Wie haben Sie das gemacht?
Ich bin aus Fleisch und Blut. Aber ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch mehr seit 200 Jahren.
Nee, Brad Pitt ist nämlich ein Vampir. Zumindest im Film Interview mit einem Vampir. Der bekommt jetzt nach knapp 30 Jahren eine Neuauflage als Serie. Von der Kritik wurde diese Serie schon sehr gelobt. Ob das Lob verdient ist, das besprechen wir hier gleich mit unserem Serienkritiker. Der ist allerdings, soweit ich weiß, menschlich. Am Samstag hat in Berlin Hertha gegen Bayern München gespielt. Falls Sie Fußball nicht so interessiert, jetzt bitte trotzdem dranbleiben. Es geht nämlich jetzt um Politik. Während des Spiels haben sich die Fans beider Vereine nämlich zusammengetan, gemeinsame Sache gemacht und Banner gezeigt, die die Fußball-WM in Katar kritisiert haben. Da war dann zum Beispiel zu lesen, 15.000 Tote für 5.760 Minuten Fußball, schämt euch. Andere Banner wurden dann noch konkreter, haben dann zum Beispiel verschiedene Menschenrechtsverletzungen angeprangert oder es ging um Umweltschäden. Wie kann man aber diese Fanproteste bewerten? Und auch wie sehr können diese Proteste etwas verändern? Darüber spreche ich jetzt mit Nicole Sämer, die Journalistin und Mitglied im Netzwerk FIN. Darin sind im Fußball aktive Frauen organisiert. Frau Sämer, ich habe jetzt schon angefangen zu beschreiben mit Beispielen vom Wochenende. Aber geben Sie uns doch mal einen Eindruck. Was kann man da gerade beobachten bei den Bundesligaspielen? Wie machen die Fans da ihren Protest sichtbar?
Ja, sie machen ihn sehr, sehr offensiv und sehr auch im Detail sichtbar. Also die Szenen im Olympiastadion Berlin haben Sie ja schon kurz beschrieben. Ich glaube, das Bemerkenswerte daran war eben auch, dass das quasi so ein Dialog zwischen den beiden, den Fangruppen der beiden Teams war. Also die Gäste, die Bayern-Fans haben sozusagen angefangen und hatten so ein Sprechband. Hey, Ostkurve, jemand Argumente für eine WM in Katar? In der Ostkurve im Olympiastadion stehen halt die Hertha-Fans. Mhm. Und die haben dann quasi geantwortet, eben mit einer ganzen Vielzahl von Spruchbändern, wo sie eben im Detail, es gibt keine Meinungsfreiheit, Verfolgung bestimmter Sexualitäten, keine Rechte für Frauen, nie dagewesene Korruption. Also das ist schon sehr interessant, wo klar ist, die haben, das ist einfach ein inszenierter Fankurvendialog. Und es gab eben auch in vielen anderen Stadien, wir haben jetzt über Männerfußball gesprochen, es gab auch beim Frauenfußball Spruchbänder in Dortmund, beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum gab es ein wirklich enorm großes Boykott-Katar-Banner hinter dem Tor.
Also da, heißt, wo die Kamera nicht weggucken kann?
Genau, wo man auch wirklich, dass man in jedem Fall sieht, auch wenn man sonst vielleicht nichts sieht. Also das war schon sehr, sehr massiv.
Das zeigt ja von einer gewissen Vorbereitung auch, ne? Also wenn die Fankurven sich zum Teil schon sogar absprechen und gemeinsam Banner vorbereiten, die sich aufeinander beziehen. Wie kommt es denn zu diesen massiven Protesten? Also steht da eine besondere Motivation dahinter, dass sich Bundesliga-Fangruppen jetzt zusammenschließen und gemeinsame Protestaktionen durchführen?
Also auf jeden Fall ist es geplant und ich würde auch sagen, wir haben jetzt auch noch nicht alles gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt heute Dienstag und Mittwoch und am nächsten Wochenende noch weitergeht. Die Proteste gegen die WM sind jetzt auch nicht neu. Also das gibt es schon seit Monaten, Jahren, gerade bei den Bayern-Fans, deren Verein halt von Qatar Airways, also der staatlichen Luftlinie, gesponsert wird. Und ich glaube, es ist jetzt nochmal, jetzt ist halt eine große Aufmerksamkeit kurz vor dem Turnier nochmal da. Jetzt gibt es nochmal die Bühne, nochmal genau zu sagen, um was es ihnen geht. Und diese Zusammenarbeit von Fangruppen, das passiert häufiger, wenn es wichtig ist.
Jetzt gibt es ja auch schon Kneipen und GastwirtInnen, die sagen, sie wollen die WM nicht zeigen und sich einem Boykott anschließen. Das hat zum Beispiel die Innenministerin Nancy Faeser schon kritisiert und hat gesagt, ein Boykott bringt gar nichts. Hat sie da recht?
Naja, also ich finde, ehrlich gesagt, es ist so ein bisschen die falsche Frage. Also ich finde, diese persönliche Entscheidung, schaut man die WM oder nicht und fühlt man sich dann womöglich schlecht. Ich finde, die zieht das ganze Thema auf so eine individuelle Ebene, auf die es überhaupt nicht gehört. Das ist halt eine Frage von Sportpolitik und von Politik, und zwar von globaler Politik, jetzt auch von Geopolitik, Energiepolitik. Das ist nichts, was einzelne Personen mit einer Fernbedienung zu lösen hätten. Also das muss größer gedacht werden. Das ist ja auch das, was die Fans dann tun.
Jetzt sind natürlich das alles Bundesligaspiele und keine Spiele der Nationalmannschaften. Und die WM hat ja noch gar nicht angefangen, ne? Rechnen Sie damit, dass auch während der WM dann noch Plakate zu sehen sein werden?
Ja, das ist ganz spannend, weil, also ich meine, die Bundesliga pausiert dann ja während der WM. Das heißt, also die der Männer. Das heißt, wenn man da was machen will, dann muss es jetzt sein. Und man muss auch sagen, dass die Fans, die jetzt diese Banner zeigen, von denen werden nur sehr wenige in Katar sein. Mhm. Also aktive Fans der Bundesliga sind nicht unbedingt Nationalteam-Fans. Das heißt, die nutzen die Bühne jetzt. Das ist nicht ihr Turnier vielleicht, aber es ist halt ihr Fußball. Und ich glaube, was dann in Katar passiert, das wird spannend. Ich finde das sehr schwer, da Prognosen zu machen. Ich glaube schon, dass wir da auch was sehen werden, zumindest wenn wir im Stadion sind. Was uns dann die internationale Regie davon zeigt, ist halt nochmal ein anderes Thema.
Nicole Selmer, Journalistin und Mitglied im Netzwerk FIN für Frauen, die im Fußball aktiv sind, hat für uns die Fanproteste eingeordnet, in der in der Bundesliga gerade Plakate und Sprüche gegen die WM in Katar laut werden. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Doku Heimatkunde startet mit einer Totale. Wir sehen da mitten auf dem Feld einen Klotz von Schule stehen, die Polytechnische Oberschule in Bärenklau, Brandenburg. Die Schule steht seit Mitte der 90er Jahre leer, sieht aber aus, als wären alle gerade nur kurz auf dem Hof. Also Bücher, Möbel, Gerätschaften, alles ist noch da. Und im Film von Christian Boyka sind auch die ehemaligen SchülerInnen und LehrerInnen wieder da. Mit denen hat der Filmemacher nämlich in ihrer ehemaligen Schule über die Schule in der DDR gesprochen. Und dabei hat er auch so Schätze wie diesen hier gefunden bei seiner Arbeit in der Schule. Das ist ein echtes, altes DDR-Schultonband, das erklärt, wie man ein guter Schüler und Mensch wird.
Dazu gehört, dass er als Patriot und Internationalist handelt und zur Verteidigung des Sozialismus und des Vaterlandes bereit ist. Dazu soll also jeder von uns erzogen werden. Das ist nun...
Tja, vieles stimmt ja, bis auf diese sozialistischen Sachen, wo der Mensch sich da der Gesellschaft unterordnen muss.
Das war die Reaktion einer ehemaligen Lehrerin auf altes DDR-Schulmaterial. Ausschnitt aus der Doku Heimatkunde von Christian Boyka, in der er die DDR-Schulerziehung vor der Wende untersucht hat. Ich habe mit ihm über den Film gesprochen. Wie viel Ihrer Schulzeit haben Sie selbst in der DDR verbracht?
Ich bin 1987 eingeschult worden und das heißt, ich bin so 2 Jahre ungefähr zu DDR-Zeiten in die Schule gegangen. Aber davor gab es ja zum Glück noch den Kindergarten, wo es ja auch schon, wo es halt schon Lieder gespielt wurden und mitgesungen wurden und wo ich auch schon Bomberpilot werden wollte.
Ja. Woher kam denn dann Ihre filmische Verbindung zum Thema? Also woher die Entscheidung, gleich einen ganzen Dokumentarfilm über Schule in der DDR zu machen?
Also was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, war eigentlich ein Narrativ, was eigentlich meine eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen meines Umfelds irgendwie abgebildet hat. Und deshalb dachte ich, okay, das fehlt mir irgendwie selber persönlich in meinem Leben. Und deswegen dachte ich, okay, das könnte ja vielleicht auch mehr fehlen, mehreren Menschen fehlen. Und deswegen habe ich dann angefangen, verschiedene Filme zu probieren, sage ich mal so. Und das ist dann der erste, der dann geglückt ist.
Genau, am Ende sind Sie gelandet bei einem Film, der an einem sehr, sehr interessanten Ort spielt. Ne? Der Film funktioniert ja viel über diesen Ort. Sie sprechen mit ehemaligen DDR-SchülerInnen und LehrerInnen, aber an einer alten, verlassenen DDR-Schule. Das ist ja schon so ein bisschen so ein filmerischer Glücksfall, oder? Weil die Schule, die sieht ja aus, als hätte in den 90ern einfach jemand alles stehen und liegen lassen, als wären wir gerade noch in den Sommerferien. Also da stehen noch Bücher rum oder man sieht irgendwelche alten Materialien aus, irgendwelche alten Gerätschaften aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht. War das wirklich alles so noch da oder mussten Sie da viel wieder hinräumen?
Es war unglaublich viel noch da. Es gab praktisch immer Aktionen, sag ich mal, wo andere Schulen eingeladen waren, Dinge zu holen, die sie brauchen könnten. Es gab auch Müllaktionen, es gab auch von der alten, letzten DDR-Direktorin die Idee, alle politischen Sachen zu verbrennen, also so besonders die die Gruppenbücher aus den von den FDJ-Geschichten oder auch alte Aufzeichnungen, wo praktisch drin stand, okay, wie hat sich das Kollektiv, das Klassenkollektiv entwickelt, wer hat jetzt welche Strafen? Und das sind praktisch so die Sachen, die halt gefehlt haben, aber es waren sehr viele, also gerade Ansichtsmaterialien war viel da und ich habe sogar auch dann nach längeren Stöbern auch unter Büchern noch die schönen Schallplatten des Stabi-Unterrichts gefunden.
Weil wir haben ja gerade schon gesprochen über diese vielen Materialien, diese Einsätze, ne? Neben dem Ort, Schule, also alte Tonbänder, Hefte, Filme, Kindergedichte auf Schallplatte, die sie irgendwie benutzen, um mit den ehemaligen SchülerInnen und LehrerInnen dann ins Gespräch zu kommen. Wie wichtig war denn das, damit die Leute sich überhaupt erinnern? Wie wichtig waren da diese Materialien?
Das, wie soll ich sagen, ich wurde manchmal richtig empört, als ich diese Materialien mir angeguckt habe. Und das hat sich praktisch auch gesteigert. Das ist praktisch eigentlich meine eigene Meinung über das Bildungssystem der DDR, hatte ich praktisch da auch erst so richtig generiert, sowas so in Auseinandersetzung mit den Materialien. Und diese Erfahrung wollte ich natürlich auch bei den Lehrerinnen und Lehrern wieder hervorrufen und auch bei den Schülern. Also deswegen habe ich die dann immer gerne Unterricht nachgemacht, nach praktisch, wie man das machen sollte zu DDR-Zeiten. Da gab es auch diese Unterrichtshilfen. Oder ich habe praktisch die Tonvorträge gezeigt aus Propaganda, also aus SED-Propagandamaterialien. Oder ich habe Diatonvorträge gezeigt, die man im Unterricht hätte verwenden müssen oder halt auch Ausschnitte, wie zum Beispiel diesen Arbeiterkampfgruppenfilm, der in der zweiten Klasse eingesetzt wurde.
Und das heißt, damit haben Sie die Leute dann ganz gut ins Gespräch bekommen?
Na, mir ging es ja vor allen Dingen darum, sag ich mal, in die Zeit vor der Wende, also zurückzuversetzen. Das war ganz wichtig. Alle haben in der DDR irgendwie eine ganz starke Erinnerung an die Wende und an die Veränderungen. Aber warum kam es jetzt dazu? Was waren eigentlich die Missstände zu DDR-Zeiten? Was lief da falsch? Darüber kann eigentlich kaum jemand was erzählen. Und ich glaube, weil das halt so verdeckt ist von dem Wendetrauma, oder nennen wir das mal so, wollte ich halt praktisch darauf das halt überspringen und wollte davor. Und dafür waren die Materialien total hilfreich, weil praktisch wieder daran auch klar wurde, okay, es war nicht frei und so wie man es erinnert, war es auch nicht gewesen. Und dazu war das Material gut und dafür habe ich das auch ausgesucht.
Da können wir auch mal in eine Szene reinhören, wo Sie aus einem alten Deutschbuch vorlesen.
Irgendwann gab es eine Übung zur Präposition, habe ich gefunden. Und da zum Beispiel steht dann drin, ich, also so, und dann ich turne mit anderen zusammen in der Turnhalle. Also sprich, selbst in so einem Ich-Satz gab es wieder so eine Schleife zum Wir.
Zum Wir, richtig.
Also wenn ich das heute lese, denke ich, das ist ja, es macht mich irgendwie empört, dass man selber so wenig war eigentlich.
Hat das funktioniert, diese Art der Indoktrinierung? Oder es gibt noch ein anderes Beispiel, wo Sie davon sprechen, dass man im Sportunterricht Granaten geworfen hat. War das erfolgreich? Hat das wirklich funktioniert? Oder war das schon so eindeutig Indoktrination, dass den Leuten total klar war, was da passiert und dann hat es nichts mehr verändert?
Meine eigenen Erfahrungen als junger Erwachsener, sag ich mal, oder als junges Kind, ne, war so ein Gefühl von, okay, hier sind ganz viele Menschen eingeschüchtert. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so wie Pappe, was mich umgibt. Also die funktionieren irgendwie, aber da fehlt irgendwie das gesamte Individuum. Also auch bei meinen Eltern habe ich es gemerkt, es brauchte so 10 Jahre, um irgendwie, dass die so zu vollen Menschen wurden in meiner Wahrnehmung. Praktisch ich muss mich jetzt anpassen oder ich muss so und so sein oder ich muss mich verhalten oder jemand muss sagen, wie ich sein soll oder wie ich mich zu verhalten habe. Das war lange Zeit sehr stark. Und ich fand es sehr interessant in Auseinandersetzung mit den Lehrerinnen. Also ich habe ja nicht nur die eine Lehrerin das gefragt, sondern auch die andere. Mhm. Und sie konnten das teilweise gar nicht selber dechiffrieren. Also als ich praktisch mich mit ihnen unterhalten habe, okay, was ist das denn für ein Wir, was ist das für ein Ich? Also ein Wir kann ja nur sein, wenn ich praktisch mich selber dazu entscheide, zu diesem Wir dazu zu gehören. Mhm. Wenn das Wir immer benutzt wird, dazu mein eigenes Wollen zu unterdrücken, dann ist es ja kein Wir. Dann ist es ja, ihr habt zu tun oder ihr habt so zu sein.
Hat Sie das überrascht, wie wenig selbstkritisch die ehemaligen Lehrkräfte da waren? Weil das kann man natürlich noch, also sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl kann man natürlich noch irgendwie positiv auslegen oder sowas anderes wie, ich helfe der Mutti im Haushalt, was man auf der einen Kinderschallplatte auf seinem Gedicht gehört hat, ist ja auch erstmal was Positives, bevor man sich natürlich heute auch fragt, was hat Vati eigentlich gemacht? Aber gerade so diese Erziehung zur guten Sozialistin oder zum guten staatstreuen Sozialisten, die kann man ja heute auf jeden Fall kritisch sehen. Hat Sie das überrascht, dass das so wenig vorhanden war bei den Lehrkräften? Die haben sich ja alle eher positiv geäußert über ihre eigene Arbeit.
Na ja, ich fand es richtig erschreckend. Also ich fand es, also ich sag mal so, es ist mal wieder ein weiteres Indiz, dass praktisch so diese Wende, die allgemein hin irgendwie boykottiert wurde, dass die da gewesen wäre, halt gar nicht stattgefunden hat. Mhm. Oder nur minimalen Ausmaß. Und das ist mir auch in anderen Bereichen, sage ich mal, im Laufe des Films machen, begegnet dieses, okay, es gibt gar keine richtige Aufarbeitung oder die richtigen Fragen wurden eigentlich noch gar nicht gestellt.
Ja, Sie haben zum Beispiel erzählt, dass es schwierig war, den Film auf Festivals im Osten zu zeigen. Ne? Im Westen gab es relativ viel Interesse, im Osten lief er, glaube ich, auf gar keinem Festival.
Also ich habe jetzt auch verschiedene Theorien im Kopf, ne, warum das so ist. Es gibt immer so zwei Denkmomente, glaube ich. Das eine ist halt, wir haben halt eine Fürsorgediktatur gehabt, die praktisch den Menschen alles gegeben hat, was sie gebraucht haben. Mhm. Hat praktisch gemerkt, okay, das können wir gar nicht so. Deswegen wurde praktisch das Individuum beschnitten, indem praktisch die Idee, okay, was brauche ich denn alles, die Frage gar nicht gestellt wurde und auch gar nicht trainiert wurde. Und dann haben wir die Opfer vom System, die praktisch massakriert wurden, die psychisch krank gemacht wurden. Und dann haben wir praktisch ein ganzes Idee, also ein System von Erziehung zur Mitläuferschaft oder zu kritiklosen Dabeisein, sag ich mal, wenn Menschen ausgegrenzt werden, um praktisch irgendwie das Kollektiv wiederherzustellen. Und das ist halt so einschneidend, dass praktisch so das kritische Hinterfragen der Mehrheit, sag ich mal, die es praktisch von dieser Fürsorge- und Gesinnungsdiktatur profitiert hat, ist praktisch bis heute immer noch ein Tabu, weil das impliziert, okay, wir müssten ja dann uns tatsächlich mit den Opfern auseinandersetzen und haben dann ja auch selber was mit den Opfern zu tun.
Jetzt läuft der Film natürlich erst diese Woche an, ne? Aber haben Sie in der Rezeption da irgendwie schon Unterschiede gemerkt, dass Sie Menschen sichtbar zum Denken angeregt haben oder dass auf den jetzt fertigen Film Leute im Osten anders reagieren als im Westen? Jetzt mal abgesehen davon, dass es schwieriger war, den auf Festivals zu kriegen.
Sag mal so, ich hatte jetzt verschiedene Screenings schon gehabt und das war immer doch recht unterschiedlich, sage ich mal. Also ich merke auch praktisch Menschen, die halt gar keine Tradition haben, DDR kritisch zu sehen, für die ist das, die lösen sich manchmal auf. Die sind praktisch, da merke ich richtig so, die können das gar nicht mehr, die laufen auseinander psychisch, dann tut das richtig weh. Andere blocken halt ganz ab, ne? Und es gibt auch Menschen aus dem Westdeutschland, die dann auch trotzdem noch viel besser wissen, wie es halt war in der DDR und dass es eigentlich doch ganz gut war. Also wo ich halt auch merke, okay, diese ganzen Erziehungsmomente und auch diese Nationalismen und es gibt auf jeden Fall auch eine Tradition im Westen, die an das Patriotische und an das deutschnationale und nationalistische Denken irgendwie andocken kann, ohne das kritisch zu reflektieren. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die sagen, okay, alles ist ja mit der Wende kaputt gegangen oder das funktioniert, also zu der Zeit hat es ja alles so wunderbar funktioniert und heute funktioniert es ja gar nicht mehr. Und immer noch eigentlich eine Sehnsucht haben danach, dass das Autoritäre wieder kommt, weil das einfach so gut funktioniert hat.
Christian Boelcke hat mit uns über seinen Film Heimatkunde gesprochen, für den er an seiner eigenen ehemaligen Oberschule ehemalige LehrerInnen und SchülerInnen interviewt hat. Läuft ab Donnerstag in einigen ausgewählten Kinos. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Einer Studie zufolge lesen immer weniger Eltern in Deutschland ihren Kindern vor. In knapp 40% der Familien mit Kindern zwischen 1 und 8 Jahren wird demnach aktuell selten oder gar nicht vorgelesen. Das zeigt eine Umfrage der Stiftung Lesen, die heute in Berlin vorgestellt wurde. 2019 lag der Anteil noch 8 Prozentpunkte niedriger bei 32%. Gründe für die Veränderung werden nicht genannt. Als Empfehlung heißt es aber, Fördermaßnahmen müssten Eltern darin bestärken, Vorlesen, Erzählen und das Betrachten von Bildern von Anfang an in den Alltag zu integrieren. Viele Eltern fingen mit dem 2. Geburtstag der Kinder vergleichsweise spät mit dem Vorlesen an. Der Schriftsteller Gerhard Henschel erhält 2023 den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Mit Henschel werde einer der vielseitigsten und produktivsten deutschsprachigen Autoren auf dem Feld der literarischen Hochkomik geehrt, teilten die Stiftung Brückner-Kühner und die Stadt Kassel mit. Die Bandbreite seines Schaffens reiche vom Essay bis zum Wandertagebuch, vom Sachbuch bis zur Regional-Krimi-Parodie, von der Kulturgeschichte der Missverständnisse bis zur Sammlung von Zungenbrechern, hieß es. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 6. Mai 2023 in Kassel verliehen werden. Der neue Twitter-Eigentümer Musk will die Social-Media-Plattform zur mit Abstand genauesten Informationsquelle über die Welt machen. Das sei seine Mission, schrieb der Milliardär in einem Tweet nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen. Er löste damit offenbar eine lebhafte Debatte unter den Nutzerinnen und Nutzern aus, wie er das bewerkstelligen wolle. So gehörten Teams, die bisher die Inhalte bei Twitter geprüft und moderiert hatten, zu denen, die von einer Entlassungswelle am Freitag betroffen waren. Katharina Wilhelm.
Bereits am Freitag hatte es eine große Kündigungswelle gegeben. Rund die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen soll entlassen worden sein. Inzwischen meldet der Wirtschaftsdienst Bloomberg, offenbar seien bei den Kündigungen auch einige Fehler passiert. Einige Dutzend gekündigte Twitter-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien demnach angeschrieben und gebeten worden, wieder ins Unternehmen zurückzukehren. Andere seien gefeuert worden, bevor das Management erkannt habe, dass ihre Arbeit und Erfahrung in Zukunft noch notwendig sein wird, meldet Bloomberg.
Die Sängerin und Schlagzeugerin der US-amerikanischen Indie-Rock-Band Low, Mimi Parker, ist tot. Wie das Branchenblatt Variety unter Berufung auf das Management berichtet, starb die Musikerin am Samstag infolge einer Krebserkrankung. Parker wurde 55 Jahre alt. Die Musikerin und ihr Ehemann Alan Spohawk gründeten Low im Jahr 1993 im US-Bundesstaat Minnesota. Wegen ihres langsamen und minimalistischen Stils wird die Gruppe dem Subgenre Slowcore zugerechnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Ramona Westhoff. Hallo. Wir lernen hier gleich gemeinsam die Sprache der Säulen zu verstehen und wir führen endlich das versprochene Interview über einen Vampir oder auch über mehrere. Es gibt mittlerweile einige ultra erfolgreiche Vampirgeschichten. Eine der bekanntesten ist wahrscheinlich Interview mit einem Vampir, basiert auf dem Roman von Anne Rice. Story, ein Journalist interviewt einen Vampir, der ihm aus seinem in Anführungsstrichen Leben erzählt. In den 90ern wurde das schon sehr erfolgreich verfilmt mit unter anderem Brad Pitt und Tom Cruise. Jetzt gibt's eine Neuauflage als Serie, hochgelobt von der Kritik. Und da geht's auch um die beiden Vampire Lestat und Louis, die sich wie hier zum Beispiel auch herzzerreißende Szenen teilen.
Louis, I have patiently waited in vain for you to love me as I love you. Just say it. Say at the start, I am never going to love you.
Ausschnitt aus der neuen Serie Interview mit einem Vampir läuft beim US-Sender AMC. Stefan Mesch hat sich alle 7 Folgen für uns angeguckt und eigentlich habe ich jetzt gerade ein bisschen gespoilt mit diesem Ton, aber die Geschichte kennt man ja auch eigentlich, oder? Oder erzählt diese Serie eine andere Geschichte als der Film? Oder ist es dieselbe Story, nur ohne Brad Pitt in Interview mit einem Vampir?
Ich finde, es lohnt und ich finde, man muss es wirklich unbedingt gucken. Weil ich habe auch erst keinen Bedarf gesehen und alles ging ja los mit diesem Buch, erschienen 1976. Mhm. Also Louis, der hält SklavInnen bei New Orleans, so zur Zeit der Französischen Revolution. Und der Vampir Lestat schenkt Louis ewiges Leben, aber nur, weil Lestat bequem auf der Plantage leben will. Die zwei werden dann über Jahrzehnte Partner und Feinde. Und Anne Rice, die hat 18 solcher Bücher geschrieben über Vampire und Hexen und Atlantis und so weiter. Und die sollen ab jetzt als Serien neu verfilmt werden unter dem Titel Immortal Universe. Im Winter startet dann zum Beispiel auch gleich die Hexenserie Mayfair Witches.
18 Bücher ist ja einiges, was da jetzt noch kommt. Aber warum wird die Serie Interview mit einem Vampir jetzt so gelobt?
Weil hier wirklich alles auf ein neues Level gehoben wird, ästhetisch und psychologisch. Also die Figuren und die Ideen, die sind fast 50 Jahre alt und schon das Buch hat jedes schwülstige Adjektiv benutzt und alles gegeben, damit Stimmung entsteht und sexuelle Spannung zwischen Louis und Lestat. Aber die Serie, Wir sehen einen Maskenball, ganz viel Lokalpolitik in New Orleans. Die Männer schlafen in Särgen, aber oft auch zu zweit im selben, wie in einem Ehebett. Es ist sehr politisch, super starke Bilder, es ist sexy, philosophisch, es gibt überraschend viel Humor, berauschende Musik. Einfach so eine Dominokette von toll gespielten Szenen, die man in dieser Tiefe noch nicht gesehen hat und nie vergisst. Also wirklich ganz intensiv.
Also das Gleiche nochmal, aber in viel liebevoller? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich finde, die Serie sagt, unser Held hat keine Plantage wie im Buch. Die Sklaverei ist nämlich schon abgeschafft. Louis wird hier erst 1910 zum Vampir. Und Louis ist schwarz und schwul. Im Buch ist er weiß und die Vampirliebe da wirkt zwar extrem tief, aber nicht so sexuell. Also die Serie denkt alles ein bisschen weiter und zeigt, was bedeutet das? Zwei Männer sind reich und leben offen zusammen. Einer erfährt Rassismus, sie altern nicht und sie jagen und töten oft jede Nacht. Also Randgruppen, Minderheiten, Opfer, Täter, Versteckspiele, Schuld, Begehren. Alles wird hier sehr klug und kritisch durchproblematisiert. Besonders als sie ein sterbendes Kind beißen, das dann selber zum Vampir wird, Claudia. Und im Buch ist Claudia 5 und so ein blonder, weißer Todesengel. In der Serie ist Claudia 14 und schwarz und sagt sich, ich bin die Adoptivtochter eines schwulen Paars.
Also dann lieber die Serie gucken als das Buch lesen?
Ich mochte das Buch nicht. Das Buch ist in 5 Wochen geschrieben worden und mir kam alles so halb überlegt vor. Die Serie zeigt, wie man interessante Ansätze auf ganz neue Spitzen treibt. Staffel 2 steht schon fest. Gerade ist in der Serie der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Und ich traue dieser barocken Vampirserie wirklich zu, wichtige Dinge zu zeigen über den Holocaust. Also das Buch war vor fast 50 Jahren zentral für schwule Sichtbarkeit und für die Grufti-Bewegung. Und beim Lesen, da ist wirklich auch schon im Buch klar, oh, Louis und Lestat, das ist keine große Liebe, sondern sexualisierte Gewalt. Aber die Serie hat nochmal ein viel tieferes Interesse zu zeigen, so geht es Leuten, so geht es queeren Leuten, die Partnerschaftsgewalt erfahren und Rassismus.
Gestern kam jetzt die letzte Folge von Staffel 1 auf Englisch raus. Kann man das schon irgendwo auf Deutsch gucken?
Nee, weil dieser Sender AMC, der will ein eigenes Bezahlportal auch hier bei uns starten, AMC Plus. Und die beiden Anreize sollen sein, neue The Walking Dead Zombie-Serien und eben neue Vampir- und Hexenserien. Wer jetzt schon schwulen, tollen Horror auf Deutsch will, auf RTL Plus läuft die Horrorserie Chucky über einen schwulen 14-Jährigen, der eine Puppe findet und die Puppe will alle töten. Also ich finde, wir können gerade endlich schwule Figuren als die Hauptrollen von Serien zeigen und sehen. Und das ist nicht bloß Vielfalt, das sind erkennbar Herzensprojekte, viel tiefer als eigentlich nötig. Also diese Horrorfiguren, die wurden ursprünglich so beliebt, weil sie voller Widersprüche sind. Aber erst diese neuen Serien nehmen sich jetzt richtig Zeit, diese Widersprüche und was diese Widersprüche gesellschaftlich bedeuten, super liebevoll und schlau aufzudröseln.
Und das funktioniert auch.
Ich fand's super.
Interview with the Vampire läuft in 7 Folgen beim US-Sender AMC. Chucky, um die es gerade auch ging, hat mindestens 16 Folgen und läuft auf Deutsch bei RTL Plus. Stefan Mesch, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Gestalten. Architektur und Design.
Das ist die Rubrik hier im Deutschlandfunk Kultur, in der wir uns Gegenstände angucken. Total alltägliche Gegenstände meistens, die uns so gar nicht weiter auffallen. Aber gerade das Alltägliche kann uns ja oft viel über uns selbst erzählen, über unsere Gewohnheiten und auch über unser Ästhetikempfinden. Das gilt auch für, Achtung, Säulen. Die haben nämlich eine ganz deutliche Sprache, die sich unser Architekturkritiker Nikolaus Bernow für uns angeguckt hat. Nikolaus, du warst da für die Säulenwasser im Berliner Museum für Architekturzeichnungen. Was hast du da gefunden?
Ja, man könnte natürlich theoretisch auch einfach durch eine ganz normale Straße gehen und sich mal die Fassaden von Mietskasernen angucken. Die haben nämlich auch erstaunlich viele Säulen dran und man kann dort, wenn man sich ein bisschen auskennt oder ein bisschen eingelesen hat, ganz fantastisch was lernen über Bedeutungen und über gesellschaftliche und soziale Funktionen, die eben Architektur, sogenanntes Architekturdekor hat. Jetzt zeigt das Museum für Architekturzeichnungen in Prenzlauer Berg. Das ist ein ganz kleines Museum, was ganz, ganz tolle Ausstellungen macht, eben nur mit Architekturzeichnungen. Die zeigen keine Modelle, keine Pläne, keine Fotografien, nichts. Die zeigen nur Architekturzeichnungen und zwar in diesem Falle von Sir John Soane. Das war einer der bedeutendsten Architekten des frühen 19. Jahrhunderts in Großbritannien und da sind eben vor allem mal Säulen zu sehen, nämlich Säulen der dorischen, der ionischen und der korinthischen Ordnung, wie sie der Fachmann bezeichnet, wenn man so will. Und ja, genau, das kann man da sehen.
Kannst du noch mal kurz erklären, was das für Säulenordnungen sind? Mein Kunstkurs ist schon ein bisschen länger her.
Ja, das ist bei ganz vielen Leuten der Fall. Übrigens auch bei Architekturstudierenden. Das ist ein ganz großes Problem, dass heutzutage viel zu wenig darüber gelehrt wird, wie sieht eigentlich unsere Umgebung aus mit diesen Säulenordnungen. Das sind im Großen und Ganzen drei Ordnungen, die schon von dem antiken Architekturschriftsteller Marcus Vitruvius Pollio sortiert wurden. Das sind die drei großen griechischen Säulenordnungen, nämlich einmal die Dorika. Das ist diese ganz strenge, schwere mit dem ganz einfach ausladenden Kopf, also dem Kapitell, was nur so ein Halbrund ist. Und die Ionica, also die ionische Säulenordnung, das ist die, die, wenn man so will, so eingerollte Zöpfe als Kapitell hat. Und die korinthische Ordnung, die sieht aus und die soll angeblich auch so entstanden sein, wie ein Korb, durch den Pflanzen hindurchgewachsen sind, nämlich Akanthusblüten, die in drei Reihen übereinander geordnet sind. Das ist sozusagen eine sehr, sehr reiche und sehr prachtvolle Ordnung. Und das kann man in dieser Ausstellung ganz toll sehen, weil Sohn die eben auch ganz reich und prachtvoll gezeichnet hat.
Was hat denn das heute noch für eine Bedeutung? Also abgesehen natürlich von der architekturgeschichtlichen Bedeutung.
Na, es hat einfach vor allem mal die Bedeutung, dass wir damit erstens die letzten 600 Jahre seit der Renaissance überblicken können und versuchen können zu interpretieren. Seitdem werden diese Architekturordnungen benutzt, um Häusern eine Bedeutung zu geben. Mhm. Und man kann es sogar eigentlich auf die letzten 2500 Jahre europäische Architekturgeschichte übertragen, weil immer spielten Säulen eine riesige Rolle und immer die in diesen drei Ordnungen, nämlich dorisch, ionisch und korinthisch. Und denen wurden eben ganz spezielle Bedeutung gegeben, vor allen Dingen in den letzten 2-3 Jahrhunderten, dass nämlich zum Beispiel die dorische Ordnung ist eine männliche Ordnung, ist schwer und groß und stark, ist also für den Staat zuständig. Und die ionische Ordnung ist schlank und elegant und ja, das ist die Ordnung, die für die Kulturbauten zum Beispiel zuständig ist. Museen haben meistens eine ionische Ordnung davor stehen. Altes Museum in Berlin, um ein Paradebeispiel zu nennen, unheimlich viele ionische Ordnungen und Säulen. Und die korinthische Ordnung mit diesen reichen Blättern oben, das ist eben die Ordnung der Pracht, der Schönheit. Und da steht man sich zum Beispiel für ein Konzerthaus. Und was man auf keinen Fall machen darf, ist eine dorische Ordnung, also eine Säule der Macht, vor ein simples Privathaus stellen. Weil ein Privatmann hat dafür drauf keinen Anspruch. Und man darf natürlich auch nicht die Säule der Pracht, also zum Beispiel die korinthische, einfach vor ein Klo stellen. Das geht auch nicht.
Außer ironisch. Aber das heißt, ich kann mir die Säulen von einem Gebäude angucken und dann weiß ich, wofür das Gebäude mal gedacht war.
Genau, das kannst du machen. Also ich habe das mal gemacht. Vor vielen Jahren standen wir vor einem Schloss, Vaux-le-Vicomte. Das ist ganz berühmt in der Nähe von Paris. Und dort hat der ehemalige Finanzminister von Ludwig XIV. Hat sich ein Schloss gebaut mit einer dorischen Eingangstür und wurde daraufhin gestürzt, weil Ludwig XIV. Gesagt hat, das ist einfach nicht angemessen. Du bist Finanzminister und nicht König. Also insofern, man kann wirklich aus den Formen, diesen Säulen herauslesen, welche Bedeutung haben diese Bauten. Und das war ja auch ein Riesensystem, das bis in die 60er, 70er Jahre in Frankreich beispielsweise gelehrt wurde. Alle Studierenden haben das gelernt. In der Sowjetunion war das bis in die 1990er Jahre Lehrinhalt. Und wenn man heute nach Amerika fährt, Konzertsäle werden selbstverständlich mit einer korinthischen Säulenfassade versehen.
Aber im Berliner Museum für Architekturzeichnungen, in dem du jetzt warst, da sind ja keine Säulen zu sehen, sondern Zeichnungen, die ja eigentlich Lehrmaterialien sind, steht so in der Ankündigung.
Genau, das sind eigentlich Lehrmaterialien, mit denen Sir John Soane, der eben auch ein toller Architekt war, aber der hat vor allem seinen Studierenden beigebracht, wie macht man gute Fassaden, wie macht man gute und proportional richtige Räume und wie gestaltet man sie und wie dekoriert man sie. Und das war das Zentrale. Da gab es die Veranstaltung bei ihm im Privathaus. Es gab aber auch öffentliche Vorlesungen. Und das war das Besondere. In diese Vorlesungen konnten zum Beispiel auch Frauen gehen. Da konnten auch Dilettanten reingehen. Und da haben sich dann eben alle zusammengefunden, die über Architektur debattiert haben. Also die Bauhandwerker, die Architekten, die Ingenieure, die Auftraggeber. Da haben sogar die Leute vom Königlichen Hof dabei gesessen. Und das war das ganz Besondere an dieser klassizistischen Ordnung. Und deswegen ist sie so extrem widerstandsfähig bis heute, weil alle Leute, die sich damit auskennen, können gemeinsam debattieren, was ist gute Architektur. Das Zentrale ist, sie müssen einmal die Sprache lernen. Und die Vokabeln dieser Sprache, die kann man jetzt in dem Museum sehen.
Hast du ganz kurz noch eine Lieblingszeichnung, die du da gesehen hast? Irgendwas, was dich richtig krass beeindruckt hat?
Ja, eine. Und die ist unglaublich toll. Und zwar Sound war völlig begeistert von dem kleinen Vesta-Tempel. Entschuldigung, nicht Vespa. Dem Vesta-Tempel in Tivoli. Und hat den ganz oft benutzt, die Säulen. Das sind ganz schlanke korinthische Säulen. Die ganz oft benutzt, um seine Banken zu dekorieren. Und das ist wirklich im ganzen britischen Empire und in den USA findet man dieses Motiv wieder. Und kann sich dann immer wieder erinnern, ach, Sir John Soane, der hat es angefangen.
Unser Architekturkritiker Nikolaus Berner war für uns im Berliner Museum für Architekturzeichnungen. Das zeigt gerade eine Ausstellung über Säulen, in der man eben lernt, was Säulen sonst noch können, außer das Dach zu halten. Vielen Dank.